Hallo und willkommen auf meinem Podcast Wissenschaft, Journalismus und Gesellschaft. Mein Name ist Jürgen Beckmann und ich möchte heute Teil 3 der Reihe Klima und Psyche hinzufügen. Ja, COP29 in Baku, die Weltklimakonferenz. In den Medien, zumindest im TV, stark unterrepräsentiert, sehr zu meinem Bedauern. Ich bemühe mich hier aus dem, was im Netz zu finden ist, etwas herauszuarbeiten, was man vielleicht als ein Fazit, als Erfolg oder Misserfolg ansehen könnte. Und zitiere die ARD im Vorfeld von COP29. Die Klimakrise überfordert uns. Sie überfordert die Politik, sie überfordert die einzelnen Entscheidungsträger und sie überfordert uns Menschen. In zahlreichen Umfragen belegt, die Besorgnis über den Klimawandel in der Bevölkerung wächst. Gleichzeitig macht sich aber ein Gefühl der Ohnmacht breit. Nach einer aktuellen IPOS-Umfrage sind 3/4 der Bundesbürger davon überzeugt, dass die Welt auf eine Klimakatastrophe zusteuert, wenn wir unsere Lebensgewohnheiten nicht schnell ändern. Transformationsforscherin Maya Göpel sagt, Überforderung ist nie eine gute Grundlage für mutiges Handeln. Da hat sie meiner Ansicht nach sehr recht mit. Die psychologischen Belastungen sind eindeutig erkennbar. Das Phänomen der Klimawandelangst ist in den letzten Jahren immer häufiger geworden. Über das Thema Angst habe ich in den beiden vor dieser Ausgabe stattgefundenen Folgen schon berichtet. Viele Menschen sind durch alle Krisen überlastet und wissen gar nicht mehr, wo sie ihre Aufmerksamkeit hinwenden sollen. Was tritt ein? Eine Art Nachrichtenvermeidung oder ein Rückzug ins Private? Die Tagesschau schreibt, die Gemeinschaft sollte in den Vordergrund gestellt werden. Psychologisch wäre es für Bewegungen von Aktivisten und Aktivistinnen nach Ansicht der Experten besser, wenn die Motivation klarer in den Vordergrund gestellt würde und uns selbst gegenüber anerkennen, dass als Gruppe schon einiges bewirkt werden kann. Es gilt, psychologisch darzustellen, und das ist sehr wichtig, dass es eben nicht nur Verzicht ist, der mit Klimaschutz zusammenhängt, sondern auch eine stärkere Gemeinschaft und eine bessere Gesundheit gewonnen werden kann. Der Extremwetterkongress 2024 hat ein sogenanntes Extremwetter-Faktenpapier herausgebracht, was wir 2024 über das Extremwetter in Deutschland wissen und wie sich der Klimawandel in Deutschland in den letzten Jahrzehnten beschleunigt hat. Vor dem Hintergrund rapide schmelzender Gletscher, brennender Wälder, dramatischer Überschwemmungen und extremer Hitzewellen stellt auch der deutsche Wetterdienst, neueste Ergebnisse der Forschungen über den Status des Klimas einer breiten Öffentlichkeit vor. Weiter haben wir Bewegungen wie die letzte Generation, die davon ausgeht, dass die Menschheit noch 2 bis 3 Jahre habe, um den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen zu können. Und wir daher die letzte Generation sein, die den völligen Erdzusammenbruch noch aufhalten kann. Ob das tatsächlich in dieser Form so richtig ist, ist schwer nachvollziehbar, aber die Angst ist da. In der öffentlichen Wahrnehmung spielen hierbei sogenannte Klimakipppunkte eine prominente Rolle, die meist als Schwellenwerte der globalen Temperatur verstanden wären, bei deren Überschreitung sich Teile unseres Klimasystems, die als diese Kippelemente bezeichnet werden, grundlegend ändern. Ein Erliegen der Nordatlantikzirkulation, der sogenannte Golfstrom, das vollständige Schmelzen der Eisschilde auf Grönland und der Antarktis, die plötzliche Freisetzung enormer Mengen Methangases aus den Permafrostregionen oder das großflächige Absterben des Amazonas-Regenwald werden hier als möglicherweise unmittelbar bevorstehende Ereignisse verstanden. Das ist sicherlich nicht ganz richtig. Man muss die Wahrscheinlichkeiten mit berücksichtigen und die Veränderungen grundsätzlich permanent beobachten, um den Eintritt solcher Katastrophen zuverlässig abschätzen zu können. Ein Kipppunkt ist ein kritischer Schwellenwert im Zustand eines Kippelements. Wenn der Schwellenwert dieses Elements überschritten wird, reorganisiert sich das betroffene Kippelement und geht in einen anderen Zustand über, was abrupt oder unumkehrbar erfolgen kann, aber nicht muss. Kippelemente könnten die eingangs erwähnten Teile des Klimasystems sein, wie ozeanische Umweltzirkulation und Eisschilde. Welche Änderungen als abrupt oder graduell, umkehrbar oder unumkehrbar gelten, muss natürlich definiert werden. Dinge, die man auf der derzeitigen Weltklimakonferenz vermisst, da es scheinbar ausschließlich um Geld geht, das die Welt retten soll. Im 6. Sachstandsbericht werden Klimaänderungen als abrupt bezeichnet, wenn sie innerhalb weniger Jahrzehnte geschehen. Mindestens einige Dekaden andauern und zu substanziellen Auswirkungen in menschlichen oder natürlichen Systemen führen. Kommen wir zum Klassiker CO2. Die Konzentration von Kohlendioxid in unserer Erdatmosphäre lag 2022 im Jahresmittel bei 419 Parts per Million, ppm, 419 CO2-Moleküle pro 1 Million Luftmoleküle, gemessen an der Referenzstation auf Hawaii und repräsentativ für unsere Nordhalbkugel. Es bedeutet eine Zunahme um fast 50% gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung. Besonders steil war der Anstieg in den vergangenen 3 Jahrzehnten. Die CO2-Konzentration liegt damit viel höher als jemals zuvor in den zurückliegenden, man höre und staune, 800.000, vielleicht sogar 3 Millionen Jahren. Und besonders gefährlich ist das Methan einzuschätzen. Das Mischungsverhältnis erreichte als Jahresmittel 1912 ppb, Teilchen pro Milliarde Luftmoleküle im globalen Durchschnitt, was bereits das 2,5-fache des vorindustriellen Niveaus bedeutet. Die Treibhauswirkung von Methan ist etwa 25 mal so stark wie jene von Kohlendioxid. Somit hat auch dieser Anstieg einen erheblichen Klimaeffekt. Die Taz schreibt, Wirtschaftsminister bei Klimakonferenz, über Klimarealismus. Und da zitieren wir bzw. lehnen wir uns an das Wirtschaftsministerium an. Und was bringt das Wirtschaftsministerium denn tatsächlich in die Weltkonferenz ein? 20 Millionen Euro für die Weltbank, um weltweit Emissionshandelssysteme zu etablieren. Und 208 Millionen Euro, um in Entwicklungsländern die Industrie zu dekarbonisieren. Das wird für den globalen Süden und für die vielen betroffenen Länder, die mittlerweile unter dem Klimawandel leiden, für die muss das absurd klingen. Es sind Milliarden nötig, nicht Millionen. Wirtschaftsminister Habeck beharrt auf dem Emissionshandel in Entwicklungsländern. Die Einnahmen könnte man dann in den Klimaschutz investieren. Aber die Einnahmen müssten eigentlich in ein Klimageld fließen, denn die Menschen im globalen Süden haben kein Geld dafür, auch noch einen CO2-Preis zu bezahlen. Das bleibt alles unberücksichtigt. Und auch von den Grünen wird das Thema Klimageld stiefmütterlich behandelt. Sie fordern auf ihrem Parteitag weder ein Klimageld, das den Armen zugutekommt, noch legen sie sich auf ein Startdatum fest. Wir haben im Kampf gegen den Klimawandel, nach meiner Ansicht, auch die Grüne Partei, die Bündnis 90 Grünen, verloren. Besorgniserregend ist auch, dass Wirtschaftsminister Habeck offenbar die Dringlichkeit der Klimakrise vergessen hat. Erst seit kurzem bewegen sich die CO2-Preise in einem Bereich, der tatsächlich Wirkung entfaltet. Um die Erderhitzung unter 2 Grad zu halten, müssten alle Regierungen und Unternehmen sofort umsteuern, nicht erst in 15 Jahren. Es wird gern von sozialer Gerechtigkeit geredet, auch von Wirtschaftsminister Habeck, aber dann bei der Umsetzung vernachlässigt, und das ist nicht neu. Er scheint den Klimarealismus vergessen zu haben. Auf wetter.de fragt man, welchen Planeten wollen wir also den Kindern hinterlassen? In Baku durfte die Jugend sich präsentieren. Kinder aus allen Teilen der Welt berichteten von den Folgen der Erderwärmung. Es gäbe nicht genug zu essen, weil die Ernten ausfielen, erzählten Kinder aus Somalia. Im Südsudan sei die Schule 14 Tage wegen einer Hitzewelle ausgefallen. So schlimm ist es bei uns noch nicht, aber es kann sicherlich so weit kommen. Alle Player sind in Baku zusammengekommen. Die hohe Politik, Aktivisten, Betroffene, Indigene, NGOs und die Wissenschaft. Und stark überrepräsentiert die Öl- und Gaslobby. Und das ist das Schlimme an dieser Konferenz. Die sind auch noch mit ihrem Privatjet gekommen. Man glaubt es kaum. Die Aktivisten und Vertreter von Organisationen und Start-ups sind tatsächlich absolut in der Minderheit. In diesem Jahr haben sich 1773 Lobbyisten der fossilen Energien in Baku ihre Akkreditierung um den Hals gehängt. Das ist zwar weniger als im letzten Jahr, aber immer noch Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass diese Konferenz den Weg hinaus aus den fossilen Energien leiten soll. 132 Unternehmen aus der entsprechenden Branche der Öl- und Gaslobby sind zugegen. Der berühmte Paris-Moment ist verklungen. Damals lag sich die Welt in den Armen. Und heute, 9 Jahre später, haben Klimaforscher gemessen, dass unser Planet schon 1,55 Grad zu warm ist. Was soll also noch die Frage nach dem 1,5-Grad-Ziel? Das ist lächerlich, nicht mehr einhaltbar und Augenwischerei. Wir sind auf dem Weg, auf dem Pfad zu einer 2,6 Grad wärmeren Erde. Und das sogar, wenn alle Selbstverpflichtungen der Länder eingehalten würden. Etwas besser sieht es bei den neuen Zielen aus. Wenn alle Länder ihre Ziele erreichen, sollte sich die Erde nur um 2,1 Grad erwärmen. Man mag sich nicht vorstellen, was das für uns alle bedeuten sollte. Die Länder müssen jetzt also bis Februar 2025 Pläne einreichen, wie sie formulierte Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen erreichen wollen. Das sind die sogenannten NDCs oder NDCs, Nationally Determined Contributions, auf Deutsch nationale Klimabeiträge. Das sei im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart und diese Ziele müssen sich gegenseitig verstärken, um ihre Wirkung zu entfalten. Um was geht es genau? Es geht in jedem Fall um Treibhausgase. Die jährlichen energiebezogenen Treibhausgasemissionen stiegen 2023 um 2,1%. Über was unterhalten wir uns dann noch? Die Meere haben noch nie so viel Wärmeenergie gespeichert und hatten noch nie einen so hohen Säuregehalt wie 2023. Die Hitzewellen verursachten in 21 und 23 Massensterben von Fischen. Was machen unsere Wälder? Der weltweite Verlust durch Waldbrände lag mit 11,9 Millionen Hektar auf Rekordniveau in 2023. Der gesamte jährliche Waldverlust war 2023 der dritthöchste. Immerhin, ein kleiner Lichtblick, im Amazonasgebiet ist es leicht zurückgegangen. Die Nutztiere. Der Bestand an Nutztierwiederkäuern, in diesem Fall Rinder, Schafe und Ziegen, die das Treibhausgas Methan ausstoßen, war nie höher als in 2023. Wobei wir da nicht vergessen dürfen, dass das Einschränkungen massivster Form sind, da wir unseren Lebensmittelkonsum in diesem Zusammenhang überdenken müssen. Und das ist jedenfalls vielen einfach nicht recht. Ich muss gestehen, mir auch nicht so ganz, da ich mir, wie die meisten wahrscheinlich, ungern vorschreiben lasse, was ich esse und trinke. Aber überdenken kann man das Ganze für sich selbst und vielleicht mal innerhalb der Familien einen kleinen Plan entwickeln, wie können wir unsere Ernährung so umstellen, dass es nicht zur Belastung wird. Ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn das viele oder möglichst alle täten. Einfach mal drüber nachdenken. Und dann kommen wir zur Energie. Die Energienutzung aus Wind- und Solarkraft ist im Moment auf dem höchsten je registrierten Stand und lag 2023 tatsächlich um 15% höher als im Jahr zuvor. Doch scheinen sie im Wesentlichen nur die Steigerung des Energiebedarfs zu kompensieren. Und das ist diese Augenwischerei. Wir bewegen uns auf der Stelle, trotz nationaler und internationaler Anstrengungen. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe ist nach wie vor etwa 14 Mal höher. Und auch die Subventionen für fossile Brennstoffe haben in 2022 einen Rekordwert erreicht. Ein interessantes Tool zu den sogenannten Sustainable Development Goals, also den nachhaltig sich entwickelnden Zielen bis 2030 ist das Projekt SHAPE zu finden unter shape.apps.ece.iiasa.ac.at/explorer. Alleine dieser Link zeugt davon, dass es für den normalen Interessierten im Internet wohl sehr schwer zu finden sein wird. Das Tool ist interessant, um die tatsächlichen umgesetzten Ziele und die Ziele, die existieren, in unterschiedlichen Nationalitäten darzustellen. Allerdings ist dieses Projekt auch schwer verdaulich für uns als normale Klimaleien. Es erreicht in seiner Komplexität den Bürger meiner Ansicht nach nicht. Hier muss vereinfacht werden, und zwar in der Politik genauso wie im Journalismus. Jetzt bleibt es für uns nur abzuwarten, was nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA, den Entwicklungen in Brasilien und ganz besonderes Augenmerk auch auf China zu legen, was dort passiert in den nächsten 2, 3, 4 Jahren und ob die Klimakonferenzen in der Zukunft tatsächlich noch etwas bewegen können oder ob es ein Gegeneinander und kein Miteinander gibt. Das haben wir im Moment kaum noch in der Hand, die Bestrebungen, das Ganze auf ein kleineres Maß herunterzufahren, dem Ganzen nicht Bedeutung beizumessen. Die Bestrebungen sind da und das in höchsten politischen Kreisen und bei Entscheidungsträgern. Der einzelne Staat, und das ist meine Hoffnung, wird sich auf sich selbst besinnen, ähnlich wie es in skandinavischen Ländern schon der Fall ist. Der einzelne Staat wird dafür kämpfen, dass wir mit benachteiligten Ländern, die besonders unter dem Klimawandel leiden, besser zusammenarbeiten. Und die CO2-Zertifikate sind ein zusätzliches Medium, wenn man es richtig anpackt, um Ländern, die betroffen sind, Hilfestellung zu geben, um Ländern, die betroffen sind, als aktive und gleichberechtigte Handelspartner anzusehen und deren klimatischen Vorteile im Bereich Solar- und Windenergie zu nutzen. Das Stichwort, die Überschrift kann nur lauten Miteinander und nicht Gegeneinander. Und wenn ein Gegeneinander von einem Staat bevorzugt wird, dann geht man seinen Weg eben allein. Und das ist jedem Land ungenommen und auch jedem Land möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der letzte Teil von Klima und Psyche, auch wenn die Psyche heute ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ich werde weiter dran arbeiten, auch für mich persönlich, dem Ganzen etwas Guten abzugewinnen. Wünsche Ihnen eine gute Zeit und verbleibe für heute Jürgen.